Ganz herzlich willkommen, sag ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Professor Thomas Hieke.
Im Alten Testament haben wir die Situation, als es noch keine Möglichkeiten der Verhütung gab, sodass man Sexualität immer als Akt sehen musste, der potenziell zu Kindern führt.
Thomas Hieke ist Theologe und Professor für Altes Testament an der Uni Mainz. Und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist das Thema Sexualität in der Bibel. Genau, bei uns geht es heute um die Bibel und Sex. Ein Thema, das über Jahrhunderte und selbst bis heute zu Spannungen, Konflikten und auch Missverständnissen geführt hat. Wir gucken mit Professor Hieke heute in die Originaltexte und stellen fest, die Bibel war ganz oft nicht so prüde und verklemmt, wie wir das heute denken.
Ja, aber vielleicht auch in anderer Hinsicht etwas prüder, nämlich die Bibel erinnert uns ständig an unsere eigene Verantwortung. Mhm. Ja, und das hört man vielleicht auch nicht so gerne.
Er sagt, um die kirchliche Sexualmoral zu verstehen, darf man nicht denken, dass die Vorstellungen zu Homosexualität, Masturbation oder Ehebruch 1:1 auf die Texte des Alten Testaments zurückzuführen sind. Oftmals lief das eher umgekehrt und das ist für ihn auch ein ganz großes Problem. Erst kamen die Überzeugungen der Kirche und dann...
Und dann sucht man krampfhaft in der Bibel nach einem Vers, der da irgendwie passen könnte. Also so ein Gebrauch von Bibel ist aus meiner Sicht nicht zulässig und auch eine Versündigung an Gottes Wort.
Wir sind aber nicht nur historisch unterwegs, sondern auch brandaktuell. Wir reden nämlich darüber, wie der Vatikan heute zu Themen wie Homosexualität oder Transidentitäten steht. Einerseits gibt es eine Öffnung beim Segen homosexueller Paare, andererseits wird Genderlehre als Ideologie bezeichnet. Wie geht das zusammen?
Ich habe, sag ich mal, vielleicht die Hoffnung, wenn nicht den Verdacht, dass man im Vatikan, sag ich mal, in den vernünftigen Kreisen vielleicht gemerkt hat, wo es hingehen wird.
Um Sex und die Bibel geht's heute bei uns im Podcast mit dem Alttestamentler Professor Thomas Hieke. Ich habe einiges dazugelernt. Ich hoffe mal, für euch wird's auch ein spannendes Gespräch. Und ich freue mich sehr, dass wir über das spannende Thema Sexualität in der Bibel, werden wir wahrscheinlich Quote mitmachen, heute sprechen können mit Professor Thomas Hieke in seiner Funktion Alttestamentler an der Johannes Gutenberg-Uni in Mainz. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Es ist ein spannendes Thema, weil sich im Moment da sehr viel bewegt, zum Beispiel bei der Position des Vatikans zum Thema Homosexualität. Es gibt ein Papier zum Thema Gender, da werden wir auch noch gleich zur Sprache drauf kommen. Mit Ihnen können wir aber mit jemandem sprechen, der sich mit den Urtexten, gerade des Alten Testaments, sehr gut auskennt. Ich würde das aber gerne erstmal ein bisschen einordnen, weil in der Bibel oftmals ein wenig offener, freizügiger über das Thema Sexualität gesprochen wird, als man das vielleicht denken mag. Wenn wir in diese Zeit zurückgucken, als die Texte geschrieben wurden, vor 3.000, 4.000, 5.000 Jahren.
Nun, so lange müssen wir wohl nicht zurückgehen.
Aber in dieser Zeit des Alten Testaments, wie stand man da zu Sexualität? Welche Rolle hat das da gespielt?
Sexualität wurde natürlich vornehmlich als die geheimnisvolle Kraft gesehen, mit der man Nachkommen hervorbringen kann. Und wenn man dann Nachkommen hervorbringt, dann müssen diese Nachkommen natürlich auch sozial abgesichert sein. Mhm. Das heißt, Sexualität in der Bibel hat eine immer im Hintergrund mitzudenkende soziale Komponente. Das sage ich deswegen, weil das heute oftmals übersehen wird. Mhm. Denn heute denkt man sich ja, zwei sind sich einig und gegenseitige Zustimmung und Mutual Consent, wie man das so in Neudeutsch nennt, ja. Und dann ist alles gut. Aber wir alle leben in Gemeinschaften und das hängt dann doch auch immer mit dabei, irgendwo im Hintergrund. Im Alten Testament ist das noch viel stärker und im Alten Testament haben wir natürlich auch die Situation, die wir noch bis vor, jetzt muss ich rechnen, 40, 50 Jahren hatten, als es noch keine Möglichkeiten oder sagen wir nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Verhütung gab. Ja. Also das, was wir heute so etwas lapidar die Pille nennen oder die künstlichen Verhütungsmöglichkeiten, die hatte es damals nicht gegeben, sodass man Sexualität in der Regel immer als einen Akt sehen musste, der potenziell zu Kindern führt oder zu einem Kind führt.
Und die Texte, die wir dann in der Bibel haben, sind dann so ein Regelwerk, wie man damit im Alltag umzugehen hat?
Ja, in dem Sinne ein Regelwerk, dass, wenn dann eben diese Nachkommen potenziell da sind, eine irgendwie geartete soziale Absicherung haben. Also ich sage es jetzt mal etwas flapsig und überdreht, aber im Großen und Ganzen stimmt das schon. Wenn zwei junge Leute miteinander geschlafen haben, dann sind sie verheiratet. Denn wie gesagt, man musste ja damit rechnen, dass die Frau dann schwanger wird und dann hat sie ein Kind und das muss dann irgendwie abgesichert sein. Und dann muss da eine soziale Absicherung in Form einer Ehe da sein mit allem, was dazugehört. Die entsprechenden Familien müssen zusammenkommen und so weiter. Es gibt aber dann natürlich auch Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Und das wird dann eben auch über entsprechende Geldzahlungen gelöst, damit eine soziale Absicherung, wie gesagt, da ist.
Jetzt haben wir in der Bibel ja tatsächlich viele Zitate drin, viele Stellen, die heute immer wieder angebracht werden, wenn es darum geht, wie man sich in der sexuellen Norm zu verhalten hat. Also ich spreche sowas an wie Levitikus, wo drin steht, du sollst nicht mit einem Mann zusammenliegen, wie du es mit einer Frau tust. Mhm. Wir haben die Geschichte von Onan, die dazu interpretiert wird, dass man keine Masturbation betreiben soll, obwohl das im Originaltext auch anders gemeint war. Welche Rolle spielen diese Sachen? Das sind ja dann im Prinzip eigentlich genau die Regeln, die ich dann im Alltag anwenden soll.
Also bei Onan lässt sich wunderbar zeigen, wie man eine bestimmte Vorstellung, die man hat, man will keine Masturbation, und dann sucht man krampfhaft in der Bibel nach einem Vers, der da irgendwie passen könnte. Und wenn man den Vers dann hat, muss man ihn chirurgisch von seinem Kontext lösen und dann hat man da einen Satz. Ja. Und den schreibt man dann in den Katechismus und dann steht da, Masturbation ist Sünde. Beweis, Bibelstelle sowieso. Das ist natürlich kein wirklich guter Umgang mit der Bibel. Ja? Also da das in Bits und Pieces zu zerschneiden und dann einfach das irgendwie so rumzukleben und dann aufzupappen als Dekoration. Ich habe den Eindruck, manchmal wird die Bibel wie so Dekorzucker benutzt, ja, um noch etwas noch ein bisschen schöner zu machen, ja, oder ja, also so ein Gebrauch von Bibel ist aus meiner Sicht nicht zulässig und auch eine Versündigung an Gottes Wort.
Aber wer hat sich das denn ausgedacht? Also wenn Sie sagen, Mann will das in die Richtung drehen, ist das Impuls gewesen, der schon in den Entstehungszeiten so gekommen ist? Wurde er das erst später dafür genutzt, das als Rechtfertigung zu nehmen?
Ja, die Texte sagen erstmal das, was sie sagen. Das können wir heute auch rausfinden. Und bei Onan ist es so, dass er die Sexualität mit der Frau seines verstorbenen Bruders nutzen will für seine Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse. Aber in dem Moment, wo es dann tatsächlich zum Zeugungsakt käme, macht er das, was wir heute Coitus Interruptus nennen. Und lässt, wie es dann im Bibeltext heißt, seinen Samen auf die Erde fallen. Und lässt damit die Frau, Tamar, die dringend ein Kind bräuchte, um wieder familiär integriert zu sein, im Regen stehen. Mhm. Ja? Also er nutzt die Sexualität der Frau aus, ohne Selbstverantwortung zu übernehmen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das machen heute Männer auch ab und zu, habe ich den Eindruck. Leider zu oft. Nur das nebenbei. Also wir sehen, wenn man die Sache richtig anguckt und im Kontext betrachtet, dann kriegen wir aus der Bibel plötzlich Impulse für heutiges sexuelles Verhalten und Gestaltung von Sexualität, die sie aber anders aussehen als irgendeine rigide Morallehre, die im Laufe der Jahrhunderte gewachsen ist. Und ja, diese Lehre, diese rigide Morallehre, unter der wir heute vielleicht auch leiden, die hat sich einfach entwickelt und dann hat man in der Bibel nach irgendwelchen passenden Sätzen gesucht, und wenn man keine gefunden hat, dann hat man sie halt passend gemacht, weil das kennt man aus dem Baumarkt, da muss man sich nur die richtige Säge holen und dann kann ich mir mein Brett so zurechtschneiden, dass es passt, oder eben den Bibelvers so zurecht basteln, dass er passt.
Das heißt, ein wenig zugespitzt könnte man sagen, die Bibel ist nicht so prüde, wie viele das denken würden.
Ja, aber vielleicht auch in anderer Hinsicht etwas prüder, nämlich die Bibel erinnert uns ständig an unsere eigene Verantwortung. Ja, und das hört man vielleicht auch nicht so gerne heute, dass Sexualität einfach nicht cooler One-Night-Stand ist, ja, sondern dass Sexualität einfach verdammt viel auch mit Verantwortung zu tun hat. Ja, und da meinen manche vielleicht, sich ein bisschen billig rausschleichen zu können. Ja, Und da möchte ich sagen, da werde ich ganz konservativ, muss ich sagen, wenn es um Verantwortlichkeit geht, ja, und wenn es um eine gestaltete Partnerschaft geht, wo beide gleich berechtigt sind, ja, und beide ihre Interessen einbringen können, das ist wichtig. Da möchte die Bibel hin, und so gelingt Leben, wenn der eine die andere ausnutzt oder umgekehrt, wenn eine Schieflage auftritt, dann ist es traurig, gefährlich, gewaltsam manchmal auch, schlecht.
Und da können wir eigentlich schon den Bogen zum eigentlich größten Konfliktthema finden, nämlich der Frage, inwiefern Homophobie oder inwiefern Kritik gegenüber homosexuellen Lebensformen mit der Bibel zu begründen ist. Da sagen ja auch viele Experten, der ich nicht bin, sagen dann, man kann das damalige Bild von Homosexualität nicht mit dem vergleichen, was wir heute unter festen Beziehungen bis hin zur Eheschließung verstehen.
Das ist richtig. Dieses Konzept einer gleichberechtigten Partnerschaft mit Verantwortung für den anderen gibt es in diesem Sinne in der Bibel nicht. Man hat wohl wahrgenommen, dass es gleichgeschlechtliche Akte gibt. Man hat vielleicht auch wahrgenommen, dass manche da ihre Sexualität abreagieren und das vielleicht lieber machen, weil sie dann kein Kind zeugen, weil sie eben auch keins wollen.
Da sind wir wieder bei der Verantwortung.
Da sind wir wieder bei der Verantwortung, und dann kann das durchaus so aufgefasst worden sein. Der berühmte Vers, Levitikus 18, Vers 22, steht ja auch eben in einem Kontext, wo es um Nachkommenschaft geht, beziehungsweise eben in diesem Kontext werden Praktiken verurteilt, die nicht zu Nachkommenschaft führen. Das ist einmal der Beischlaf mit einer menstruierenden Frau. Mhm. Da führt das in aller Regel nicht zu Nachkommenschaft. Auch der Verkehr mit einem Tier führt nicht zur Nachkommenschaft. Oder wenn man von seiner Nachkommenschaft jemand dem Molech gibt, das wird meistens als Kinderopfer gedeutet. Man könnte es aber auch als eine Chiffre deuten, dass man von seiner Nachkommenschaft, von seinen Kindern den einen oder anderen Esser am Tisch hinübergehen lässt zur fremden Besatzungsmacht, um den gut versorgt zu wissen, aber sozusagen loszuwerden als Esser am Tisch. Dann aber geht natürlich dieses Kind oder dieser junge Mann oder diese junge Frau der eigenen Gemeinschaft verloren, weil wenn sie dann zur Besatzungsmacht hinübergeht, übernimmt sie deren Religion und ist der eigenen Gemeinschaft verloren. Und die andere Sache ist, in diesem Kontext geht es auch darum, dass man nicht mit der Frau seines Nachbarn schlafen soll. Warum? Wenn da ein Kind rauskommt, gibt es Erbstreitigkeiten ohne Ende. Oder eben das Kind hat keine soziale Basis, wo es hingehört. Ja? Also das sind so, wenn man diesen Kontext genau beachtet, dann geht es nicht um Homosexualität, da geht es nicht um eine verantwortete gleichgeschlechtliche Partnerschaft, sondern da geht es schlichtweg darum, dass man Nachkommen zeugt um jeden Preis für diese kleine, in ihrer Existenz bedrohte Gemeinschaft und diese Nachkommenschaft aber dann auch im richtigen sozialen Kontext zeugt. Das war das oberste Gebot, und alles andere hat man nicht verstanden.
Da stelle ich mir doch jetzt die interessante Frage, wie dann da der Zölibat eigentlich mit reinspielt. Man sagt ja immer wieder, Zölibat ist eine Regel, die mit den Jahrhunderten erst entstanden ist. Das ist keine Glaubenswahrheit, das ist nicht wirklich biblisch begründet. Aber wie kann eine Gesellschaft, die so großen Wert auf die Zeugung von Nachkommen setzt, dann tatsächlich als Glaubensgemeinschaft sagen, wir wollen, dass unsere Würdenträger, unsere Pfarrer etc. All das nicht machen?
Der Zölibat würde dem alttestamentlichen Gebot von Genesis 1, seid fruchtbar und mehret euch, widersprechen.
Genau.
Also Zölibat gibt es im Alten Testament nicht als freiwilligen Zölibat. Den Zölibat gibt es als Pflichtzölibat für den Propheten Jeremia. Der wird nämlich aufgefordert, explizit aufgefordert, unverheiratet zu bleiben, genau in dem Alter, wo er sich befindet, als er heiratsfähig ist. Also in seinem heiratsfähigen Alter wird er aufgefordert, keine Frau zu ehelichen, was in der damaligen Gesellschaft eine absolut abnormale Sache war. Und das Ganze dient aber als Zeichen des Unheils, das Gott über das Volk bringen wird, weil das Volk fremde Götter verehrt und so weiter. Der Zölibat des Jeremia ist also sehr negativ konnotiert als ein Zeichen des Unheils. Ansonsten haben wir im Alten Testament keinen Zölibat. Im Neuen Testament haben wir einen Zölibat des Paulus, der sagt, ich wünschte, ihr wärt alles so wie ich. Aber das ist natürlich im Blick auf eine unmittelbare Naherwartung. Also wenn ich so wie Paulus überzeugt wäre, dass der Herr, wenn nicht morgen, dann übermorgen, aber bestimmt nächste Woche wiederkommt, dann würde ich auch nicht heiraten. Ja? Aber das ist eine ganz andere Situation. Ja, insofern, der Zölibat, wie wir ihn heute kennen als Pflichtzölibat für die Amtsträger in der katholischen Kirche, der hat sich viel später erst entwickelt. Das ist eine Geschichte des zweiten Jahrtausends.
Also das heißt, dass das auch in keiner Form eine Glaubenswahrheit ist, dass dann die Begründung dafür eher so auf wackeligen Füßen steht, wenn man in die Originaltexte guckt.
Wie gesagt, biblisch kann ich ihn nicht absichern. Ja, ja. Also er ist in dem Sinne ja auch kein Dogma.
Genau, ja. Richtig. Wir erleben, wenn wir in den Vatikan, in die heutigen Zeiten gucken, dann erleben wir ja sehr viele von den Argumentationen, über die wir gerade schon gesprochen haben, wenn es jetzt um Homosexualität geht, Zölibat etc. Wir erleben aber auch interessanterweise im Moment eine Zeit, wo sich einiges daran zu wandeln scheint. Also ich spreche jetzt konkret über das Dokument aus dem Vatikan, was im vergangenen Dezember erschienen ist, dass Segnungen für homosexuelle Paare unter gewissen Umständen erlaubt. Wie kann es denn sein, dass eine Glaubensinstitution einfach so ihren Standpunkt da ändert, wenn man doch eigentlich die ganz klare Begründung hat, auf die man sich seit Jahrtausenden bezieht?
Ja, da muss ich vielleicht meine persönliche Mutmaßung hier auch einbringen, dass hier der Vatikan vielleicht gerade in der Person auch des Präfekten der Glaubenskongregation Fernandes dann versucht, ich lehne mich jetzt da weit aus dem Fenster, weil ich da kein Experte bin, bin auch absolut kein Vatikankenner, das muss ich dazu sagen. Ja. Aber wenn ich vergleiche, was dass die Dokumente, die neuesten Dokumente schreiben und wie die Reaktion in der Welt darauf ist, dann merke ich, dass der Vatikan momentan eine schwierige Gratwanderung vollzieht. Ich habe, sage ich mal, vielleicht die Hoffnung, wenn ich den Verdacht, dass man im Vatikan, sage ich mal, in den vernünftigen Kreisen vielleicht gemerkt hat, wo es hingehen wird. Dass man aber auch weiß, wenn man diese Schritte zu schnell vollzieht, dass dann die Katholikinnen und Katholiken in Uganda und Kasachstan nicht mehr mitkommen. Das waren jetzt die Länder, wo es ganz heftige Reaktionen gab. Und würde mir auch persönlich wünschen, dass sich der Vatikan zur Speerspitze des Kampfes für queere Rechte macht, ja, weil das Menschenrechte sind, ja, und weil das viel mit Menschenwürde zu tun hat. Aber ich weiß auch, wie heterogen der Katholizismus weltweit ist. Und wenn man da wirklich alle mitnehmen will, dann wird es verdammt schwierig. Ja. Und ich finde es ja gut, dass dann vielleicht wir progressiven Deutschen da mal ein bisschen vorangehen und dann der Vatikan muss wieder ein bisschen bremsen und dann muss der Vatikan aber auch ein bisschen anschieben, dass manche Kreise in Afrika dann doch mal merken, Leute, so geht es nicht, dieses homophobe Zeug, das ist eigentlich Kolonialismus, ja. Das haben uns damals die weißen Europäer gebracht, diese Homophobie. Und jetzt glauben wir, es wäre afrikanische Kultur. Da wäre ich mir ganz, ganz unsicher, ja. Da muss ich mich aber auch nochmal erkundigen bei den Ethnologen und Ethnologinnen, die mir da vielleicht weiterhelfen können, ob es eine tief verwurzelte afrikanische Homophobie gibt oder ob das nicht tatsächlich irgendein kolonialistischer Export aus Europa ist. Wie auch immer, wenn ich diese Leute alle mitnehmen will, dann muss ich ganz kleine Schritte machen. Und ich glaube, das sind jetzt so erste Versuche. Ja? Und ich bin ja ganz überrascht, dass hier der Vatikan ein Dokument auf den Markt wirft und sagt, so ist es. Und dann kommen Bischöfe und sagen, das ist Sünde, das ist verkehrt, das machen wir nicht, bei uns gibt es das nicht. Und dann denke ich mir, hallo? Ja, wenn wir in Deutschland mal sagen, da machen wir nicht mit, wenn der Vatikan so und so, dann gibt's gleich eins auf die Birne, ja, und die anderswo, die können da einfach mal so abweichen und ja. Ja, also wir merken, wie unglaublich divers, schwieriges Wort, ja, wie unglaublich divers der Katholizismus ist und wie ungleichzeitig es ganz verschiedene Geschwindigkeiten es da gibt. Und wenn wir da alle mitnehmen wollen, müssen wir wahrscheinlich so einen Mittelweg finden in der Geschwindigkeit. Und dann sind wir mit dem synodalen Weg verdammt schnell, das ist immer der ICE mit 250. Und dann müssen wir aber gucken, dass wir den Ochsenkarren aus Afrika auch noch mitnehmen.
Dabei sprechen wir ja an dieser Stelle konkret ja nur über Homosexualität. Dabei queere Identitäten gehen ja weit darüber hinaus. Mhm. Kurz darauf oder im Frühjahr, vor kurzem, hat der Vatikan ein Statement veröffentlicht, wo sich die Kurie sehr kritisch gegenüber sogenannten Gender-Ideologie gezeigt hat, die laut vatikanischer Überzeugung eben eine Ideologie ist, weil es nur zwei Geschlechter gibt. Jetzt sagen auch da Experten, der auch ich nicht bin, dass das auch von der Wissenschaft her, weiß Gott, nicht der Stand des 21. Jahrhunderts ist. Wo wir Sie aber jetzt als Alttestamentler hier sitzen haben, lassen Sie mich nochmal fragen, wie sieht das denn in der Bibel aus mit geschlechtlicher Identität, die nicht Mann oder Frau ist? Gibt es da Bezüge drauf oder tut auf der anderen Seite die Abwesenheit von solchen Bezügen vielleicht auch was aussagen?
Ja, tatsächlich so ein Konzept wie Queerness, was wir heute kennen, das kennen wir auch noch nicht so sehr lange. Ja. Und da muss ich sagen, habe ich mir auch meine Gedanken gemacht, ob da biblisch wirklich was zu finden ist. Aber wenn ich da auf den ersten Schöpfungstext schaue, wo die Natur erschaffen wird, der Kosmos erschaffen wird und das Ganze immer in zwei Polen, Himmel und Erde, Licht und Dunkel, Tag und Nacht, Meer und Land. Und wenn ich mir diese, das sind immer Paare, also man kann ja wirklich mal als geistliche Übung an dem Text entlang gehen und diese Paare markieren und irgendwann tauchen dann auch in alten Übersetzungen Mann und Frau und in der neuen Einheitsübersetzung männlich und weiblich auf. Und wenn ich mir dann klar mache, dass es zwischen Himmel und Erde einiges gibt und zwischen Meer und Land das schöne Wattenmeer liegt und zwischen Licht und Dunkel die Morgen- und die Abenddämmerung liegt, dann muss ich eigentlich schlussfolgern, dass es zwischen rein Mann sein und rein Frau sein vielleicht auch noch was geben kann. Mhm. Nicht viel. Wir haben ganz, ganz wenig Wattenmeer. Ich weiß nicht, wie viel Promille von der Meeresfläche überhaupt Wattenmeer sind. Es ist ganz wenig. Aber es gibt's. Ja, und es darf da sein. Und überhaupt ist in dem ersten Schöpfungstext ganz viel nicht erwähnt, was es trotzdem gibt und was trotzdem auch unter das Wort Gottes, es war sehr gut, fällt.
Hautfarben zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Und da, wenn ich das so hernehme, dann kann ich sagen, in diesem Text haben Menschen, die sich irgendwo zwischen männlich und weiblich finden und sich nicht eindeutig festlegen können momentan oder sagen, nein, ich bin halt da dazwischen, ihren Platz. Und sind als Geschöpfe Gottes tof me'od, so wie wir alle, sehr gut.
Dann lassen Sie mich zum Abschluss fragen, kommt irgendwann der Punkt, wo auch die Kirche als Institution das so sagen wird, dass sie sagt, ja, es ist doch okay so, wie ihr seid, Punkt?
Ganz sicher, weil beim Galilei hat es ja auch so gemacht, da hat es zwar ein paar hundert Jahre gedauert, Galileo Galilei hat das ja verkündet, das kopernikanische Weltbild, dass die Erde nicht im Zentrum steht und die Sonne sich nicht drum rumdreht, sondern dass die Erde ein Planet ist, der sich um die Sonne dreht. Das hat bis 1992 gedauert, dann wurde Galilei rehabilitiert und Papst Johannes Paul II. Hat damals gesagt, dass das Problem nicht in der Naturwissenschaft lag, sondern in der falschen Bibelauslegung. Mhm. Und so müssen die Theologen, wie er da so schreibt, 1992, immer wieder mal gucken, ob nicht die Naturwissenschaft etwas mit hinreichender Wahrscheinlichkeit herausfindet, sodass es unvernünftig wäre, es abzulehnen. Ich glaube, dass wir mittlerweile in den Humanwissenschaften auch sehr weit gekommen sind, was die Beschreibung menschlicher Sexualität, menschlicher sexueller Identität und sexueller Orientierung betrifft, dass wir da sagen können, das ist mit hinlänglicher Wahrscheinlichkeit erwiesen und es wäre unvernünftig, es zurückzuweisen. Insofern ist meine Hoffnung schon die, dass diese Vernunft sich dann irgendwann auch in der kirchlichen Lehre so durchsetzt, dass man die kirchliche Lehre wieder positiv wahrnimmt als etwas, was Orientierung gibt. Das bräuchten wir nämlich dringend.
Das war unser Interview zum Thema Sexualität in der Bibel. Ganz herzlichen Dank an Professor Thomas Hieke. Wenn ihr mehr zum Thema nachlesen wollt, dann gibt's dazu die zugehörigen Artikel auf katholisch.de und auf domradio.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt's über 250 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn ihr euch für das Thema Homosexualität und Kirche interessiert, dann sei da Folge 194 empfohlen. Da sprechen wir mit dem amerikanischen Jesuiten und Queer-Aktivisten Aktivisten James Martin, der auch mit dem Papst zum Thema im Kontakt steht. Noch mehr von uns gibt's am kommenden Mittwoch. Auf die Folge freue ich mich sehr, denn da sprechen wir passend zum Katholikentag in Erfurt mit dem Thüringer Ministerpräsidenten und überzeugten Christen Bodo Ramelow. Er beantwortet uns unter anderem die Frage, wo man denn als Christ mehr Exot ist, im säkularen Osten oder in der Partei Die Linke. Kommenden Mittwoch gibt's die Antwort. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage tschüss, bis bald und vielleicht laufen wir uns ja beim Katholikentag über den Weg.